»Mist, hier geht nichts mehr, muss mächtig geknallt haben«, sagte der Taxifahrer und deutete auf den Flammenschein beim FTA Memorial. Gabrielle schaute zum Fenster hinaus. Überall blinkten die Blaulichter der Rettungsfahrzeuge und Polizisten sperrten die Mall für den Verkehr. Der Taxifahrer schaute Gabrielle an. »Wollen Sie warten?« Sie sah weitere Hilfsfahrzeuge anrollen. »Nein, drehen Sie um.« Gabrielle holte das Handy heraus und versuchte zweimal zu Sexton durchzukommen. Es war stets besetzt. Nachdem das Taxi einen weitaus holenden Bogen gefahren war, rollte es einige Minuten später am Philip A. Hart Bürogebäude vorbei. Gabrielle hatte eigentlich direkt zur Wohnung des Senators fahren wollen, aber da ihr Büro am Weg lag, sie bat den Fahrer anzuhalten, gab ihm Geld und rannte ins Gebäude, das um diese Stunde verlassen war. Sie fuhr in den dritten Stock, öffnete die Tür der Bürosuite von Sexton und lief in ihr Büro. Gabrielle hatte eine Akte über Ios zusammengestellt, darunter auch Material über Potts, das Sexton wohl umgehend benötigen würde. Plötzlich klingelte ihr Handy. Es war Yolanda.
»Hast du bei der NASA etwas erreicht?«
Gabrielle konnte Yolanda unmöglich alles erzählen, bevor sie mit dem Senator gesprochen hatte. »Ich erzähle dir alles, wenn ich mit Sexton gesprochen habe. Ich bin auf dem Weg zu seiner Wohnung.«
»Gabs, du hast doch diese Sache mit Sextons Wahlkampffinanzierung und der SFF erwähnt. Ich bin soeben darauf gestoßen, dass zwei von unseren Reportern auch an der Geschichte dran waren. Sie sind ziemlich sicher, dass Sexton von der Space Frontier Foundation geschmiert wird. Major Retench war für mich eine fragwürdige Quelle, aber unsere Jungs, ich weiß nicht, vielleicht würdest du dich gerne ein bisschen mit ihnen unterhalten, bevor du zu Sexton gehst.«
»Yolanda, ich hab dir doch gesagt, dass der Senator diese Spenden mir gegenüber zugegeben hat. Sie liegen im gesetzlichen Rahmen.«
»Gabs, ich behaupte ja gar nicht zu wissen, was stimmt. Nur stellt sich jetzt heraus, dass außer Marjorie Tench auch noch andere überzeugt sind, dass der Senator sich schmieren lässt. Mehr wollte ich gar nicht sagen.«
»Wer sind denn diese beiden Journalisten?«
»Keinen Namen am Telefon, aber ich kann ein Treffen arrangieren. Die Jungs sind clever. Weißt du, die beiden sind überzeugt, dass Sexton das Wasser bis zum Hals steht, wenn er nicht sogar schon pleite ist. Die beiden würden sich liebend gerne mit dir unterhalten.«
»Das glaube ich«, dachte Gabrielle.
»Ich rufe dich zurück. Schönen Dank.«
Als das Handy piepste, erwachte der vor Sextons Wohnung auf einem Stuhl dösende Leibwächter mit einem Ruck. Er zog das Handy hervor. Gabrielle Ash meldete sich.
»Ich muss den Senator sprechen. Würden Sie bitte mal an seine Tür klopfen? Sein Anschluss ist dauernd besetzt.«
»Ist es dafür nicht ein bisschen spät?«
»Der Senator ist wach, da bin ich ganz sicher. Es ist immer noch derselbe Notfall. Holen Sie ihn mir ans Telefon, ich muss ihn etwas fragen.«
»Okay, ich mache das aber nur, weil der Senator froh war, dass ich Sie vorhin reingelassen habe. Sie hatten recht, es war völlig in Ordnung.«
»Was? Sie haben mit dem Senator darüber gesprochen?«
»Ja, warum nicht? Allerdings, es war etwas seltsam. Der Senator hat ein paar Sekunden gebraucht, bis ihm eingefallen ist, dass sie bei ihm waren. Ich glaube, er hat mit den Jungs ganz schön einen drauf gemacht.«
»Wann haben Sie denn mit ihm gesprochen?«
»Als Sie gerade weg waren. War das verkehrt?«
»Nein, nein. Aber jetzt, wo ich noch einmal darüber nachdenke, halte ich es für besser, den Senator nicht zu belästigen. Ich probier's nochmals mit seiner regulären Nummer. Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe.«
Der Leibwächter verdrehte die Augen.
»Ganz wie Sie wünschen.«
Er lümmelte sich wieder auf seinen Stuhl. Gabrielle stand in ihrem Büro und überlegte. »Sexton weiß, dass ich in seiner Wohnung gewesen bin, aber er hat kein Wort darüber verloren?« Er hatte sie mit dem Eingeständnis erstaunt, er treffe sich mit Vertretern privater Raumfahrtunternehmen und nehme Geld von ihnen. Jetzt aber wirkte das Eingeständnis längst nicht mehr so nobel. Die Brücke der Goya war ein Plexiglaskasten, der zwei Etagen über dem Hauptdeck thronte. Rachel wollte hier oben mit Pickering Kontakt aufnehmen, während Tolland und Corky Xavier suchten. Rachel war mit dem digitalen Kommunikationssystem der Goya vertraut. Wenn sie den Anruf kurz hielt, konnte er nicht abgehört werden. Sie hatte Pickerings Anschluss gewählt und hielt wartend den Hörer ans Ohr gepresst. Sie hatte gedacht, dass Pickering den Anruf sofort entgegennahm, doch es klingelte immer weiter. Sie ließ es 15 Mal klingeln, dann hängte sie ein. Mit wachsender Unruhe wählte sie erneut. Wo steckt er? Es klingelte 4-mal, 5-mal. Endlich knackte es in der Leitung und die Verbindung war hergestellt. Doch keiner meldete sich.
»Hallo?« rief Rachel. »Chef?«
Es klickte 3-mal. Elektronisches Zischen drang schmerzhaft in ihr Ohr, dann folgten oszillierende Töne in Halbsekundenintervallen. Rachels Verwirrung schlug um in Begreifen, dann in Angst.
Oh Mist!
Sie knallte den Hörer hin. Schreckensstarr stand sie ein paar Sekunden da. Hoffentlich hatte sie noch rechtzeitig eingehängt.